Es ist eines der am besten gehüteten Geheimnisse Russlands. Tief unter Wasser, im dunklen Meer, wo jedes Geräusch entscheidend sein kann. Ein Team aus internationalen InvestigativjournalistInnen verfolgt die Spur zu einem geheimen Unterwasser-Spähsystem. Florian Flade beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Spionage und Sicherheitspolitik. Er ist Teil des internationalen Rechercheprojekts Russian Secrets, an dem aus Deutschland NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung beteiligt sind. Florian erzählt heute, wie Russland im Meer aufrüstet und ausspäht, ausgerechnet mit westlicher Spitzentechnologie und was U-Boote damit zu tun haben. Willkommen, hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Donnerstag, der 23. Oktober. Hallo Florian, willkommen bei 11KM. Schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank fürs Interesse.
Florian, wie hat diese große Recherche für dich und dein Team angefangen?
Ja, also wir haben im Sommer diesen Jahres gehört, dass es einen Prozess gibt gegen einen Mann in Frankfurt. Also der NDR hat Einblick bekommen in die Anklageschrift gegen diesen Geschäftsmann. Das ist ein 56-jähriger russisch-kirgisischer Staatsangehöriger, Alexander S. Der wurde angeklagt, Güter beschafft zu haben, und zwar sogenannte Dual-Use-Güter, also Dinge, die man sowohl zivil als auch militärisch nutzen kann. Und über ein Firmengeflecht sollen diese Dinge dann nach Russland gegangen sein, zum russischen Militär. Und zwar nicht irgendwo, sondern in einem geheimen Projekt, in einem Verteidigungsprojekt der Russen, so wird das da genannt. Und dieses Projekt heißt auf Russisch Garmonie oder auf Deutsch Harmonie.
Harmonie, was kann man sich darunter vorstellen? Woher kommt dieser Name? Aus dem Russischen offensichtlich, was bedeutet er?
Das ist ein Name, wir wissen nicht genau, warum dieses Projekt diesen Namen bekommen hat, aber es deutet darauf hin, dass es da um Dinge gibt, die vielleicht in Einklang gebracht werden mussten oder dass es auch schlichtweg um Klang, um Akustik geht. Wir haben uns das dann angeschaut. Die Staatsanwaltschaft war überzeugt davon, dass diese beschafften Güter eben in dieses Projekt geflossen sind. Und das haben wir uns dann genauer angeschaut, was das eigentlich sein könnte, wie das aufgebaut ist, was ist so besonders daran und was Russland damit eigentlich möchte. Ich bin dann losgelaufen und habe Kontakte getroffen aus dem Militär, aus der NATO, aus Nachrichtendiensten und wollte von denen wissen, sag mal, wisst ihr, was das ist, was Harmonie ist? Da kam dann als erstes zurück, oh, das ist ja interessant, wie seid ihr darauf gekommen? Und dann wurde mir so ein bisschen erzählt, was das wohl ist. Und zwar ein Multisensornetzwerk unter Wasser, ein sehr modernes System, aufgesetzt, um unter Wasser U-Boote aufzuspüren, gegnerische U-Boote.
Das ist interessant, davon habe ich nämlich noch nie was gehört. Und wenn wir jetzt über Bedrohung durch Russland sprechen, dann bin ich gedanklich eher bei modernen Drohnen, hybrider Kriegsführung und so. Jetzt sprichst du aber von U-Booten. Welche Rolle spielt der Unterwasserbereich?
Also der Bereich Unterwasser ist deshalb so relevant, weil wir tatsächlich über die Ozeane nicht so viel wissen. Wir wissen viel mehr über den Mond als über die Beschaffenheit des Meeresgrundes zum Beispiel. Und mir wurde immer wieder in dieser Recherche auch gesagt von Kontakten, stell dir vor, du lässt das Wasser ab aus dem Ozean. Da siehst du nicht einen Swimmingpool, also komplett gekachelt oder so, sondern du siehst natürlich eine ganz wilde Unterwasserwelt, die besteht aus Canyons, aus Gräben, aus Bergen. Und das sind alles Bereiche, wer da navigieren kann, wer sich da hochpräzise bewegen kann, wer sich da verstecken kann, der hat einen militärisch immensen Vorteil.
Russland hat sich die Teildimension Unterwasser viel früher als wir in Deutschland erschlossen.
Wir haben mit Michael Wanning darüber gesprochen,
warum die Unterwasserkomponente für Russland so wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir ja in der heutigen Welt, insbesondere durch Satelliten, durch KI und alle anderen technischen Möglichkeiten, all das, was fliegt und was auf dem Wasser sich bewegt, ja ohnehin aufklären.
Wanning war Kapitän bei der deutschen Marine.
in leitender Funktion im Marinekommando in Rostock. Und er hat sich sehr beschäftigt mit diesen Fragen, was da unter Wasser eigentlich so passiert, wie Russland unter Wasser Spionage betreibt und möglicherweise auch Sabotage.
Die Teildimension unter Wasser ist sozusagen die letzte Sphäre, wo man Dinge verstecken kann. Und insbesondere vor unseren U-Booten hat Russland natürlich, und mit unseren U-Booten meine ich die U-Boote der Alliierten der NATO, hat Russland natürlich Respekt und trägt Vorsorge, dass diese U-Boote nicht unerkannt sich der eigenen Infrastruktur nähern können.
Warum kann man denn U-Boote so schwer lokalisieren eigentlich? Ich dachte, heutzutage wäre mit Radarsystemen und was weiß ich nicht alles total einfach möglich, gerade im Wasser Dinge zu lokalisieren.
Nein, das ist nicht so einfach möglich. Mhm. Also klar, man kann sich natürlich überlegen, Satelliten verfolgen mittlerweile alles, ja. Auch was auf der Erde passiert, schon. Auch was auf dem Wasser passiert, das kann man mit Satelliten ganz gut verfolgen. Aber wenn dieses U-Boot abtaucht, dann wird das schwierig. Und dann braucht man andere Methoden, um U-Boote zu finden. Und das ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Diese Dimension unter Wasser spielt militärisch eine wirklich große Rolle. Und ich glaube, vielen Menschen ist nicht bewusst, wie relevant das ist. Weil vieles von dem, worüber wir hier sprechen, das klingt natürlich nach Kaltem Krieg, längst vergangenen Zeiten oder irgendwelchen Filmen wie Jagd auf Roter Oktober oder Das Boot oder so. Aber das ist relevant und das ist für viele Staaten eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, unter Wasser agieren zu können. Das heißt, mit U-Booten arbeiten zu können oder mit unbemannten Unterwasserdrohnen mittlerweile auch. Und auch Russland hat massiv in diesen Bereich investiert. Und Russland ist sehr stolz auf diese Fähigkeiten, die man da unter Wasser hat. Und diese Recherche hat uns das nochmal vor Augen geführt, wie wichtig das ist. Und dass Russland eben alles daran setzt, diese Fähigkeiten unter Wasser zu schützen. Also seine U-Boote zu schützen, seine U-Boot-Flotte und seine Fähigkeiten, mit diesen U-Booten in einem Kriegsfall Atomschläge durchführen zu können. Also Atomraketen abzuschießen.
Jetzt, Florian, muss ich tatsächlich leider zugeben, bin ich ein Laie, was U-Boote angeht. Kannst du uns da nochmal vielleicht die Unterschiede auch erklären, was es gibt? Weil es gibt ja Atom-U-Boote, dann gibt es normale U-Boote. Also wovon sprechen wir da? Was sind das für U-Boote?
Also verschiedenste Staaten auf der Welt haben U-Boote. Mhm. Aber nur sehr wenige Staaten haben Atom-U-Boote. Und da gibt es nochmal die Unterscheidung zwischen nuklear angetriebenen Booten und also mit einem kleinen Reaktor, der quasi dieses Boot antreibt. Das ist die Energiequelle für dieses Boot, um zu fahren. Nicht Diesel oder so, sondern eben Strom, der durch Atomenergie erzeugt wird. Und das andere sind die nuklear bestückten, nuklear bewaffneten Atom-U-Boote. Und nicht viele Staaten haben das. Die USA haben atomar bestückte U-Boote, die Russen haben das. Russland hat insgesamt, man sagt so 68 U-Boote, davon sind 14 bis 16, so ganz genau weiß man das nicht, vermutlich strategische Atom-U-Boote mit Raketen an Bord. Im Prinzip kann es das, was andere Waffensysteme auch können. Mhm. Es kann Raketen verschießen, zum Beispiel. Interkontinentalraketen, also Raketen, die wirklich sehr weit fliegen, um die Welt fliegen, de facto atomar bestückt werden können. Aber das geht auch anders. Das kann man auch mit Flugzeugen machen. Man kann auch Atomraketen aus Silos, aus der Erde abschießen oder von irgendwelchen Fahrzeugen. Man nennt das Triade, also drei Möglichkeiten, nuklear aktiv zu werden. Das Besondere an einem U-Boot ist aber, es kann sich verstecken. Mhm. Das ist die Besonderheit. Und zwar, indem es einfach abtaucht und dann ist es weg. Und bei diesen Atom-U-Booten ist es so, ja, es gibt Stützpunkte. Auch in Russland gibt es die Stützpunkte, zum Beispiel in Murmansk und an anderen Orten, auch in Kamtschatka in der Nähe von Japan, ganz im Osten. Da sind Atom-U-Boote. Die liegen im Hafen, ja, aber sie fahren auch rum. Und eigentlich ist es so, dass immer atomar bestückte U-Boote irgendwo auf der Welt unterwegs sind. Und zwar am besten so, dass der potenzielle Gegner nicht weiß, wo sie sind. Sie fahren durch die Weltmeere. Und wenn es jetzt losgehen würde mit einem Krieg, dann könnten diese Atom-U-Boote eingesetzt werden. Die könnten von irgendwo Angriffe starten und am besten so, dass der Gegner nicht weiß, wo sie sind.
Das klingt alles sehr apokalyptisch und wir sprechen jetzt hier nicht von einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr, aber es geht ja darum zu verstehen, was solche Atom-U-Boote ausmachen. Wie sind denn die Kräfte weltweit überhaupt verteilt? Wie viele U-Boote zum Beispiel hat die NATO?
Also die USA haben ungefähr 70 U-Boote. Mhm. Frankreich hat 9, Großbritannien hat 9, davon 5 nuklear betriebene U-Boote. Deutschland hat auch U-Boote, zwar 6 Stück, es sollen auch demnächst nochmal welche kommen. Die Marine hat schon angekündigt, dass diese Flotte verdoppelt werden soll. Aber die sind nicht atomar angetrieben und auch nicht mit Raketen bestückt. Wir haben ja keine Atomwaffen in Deutschland. Also wenn man das zusammenrechnet, die NATO hat mehr. Das muss man so sagen. Also gibt es mehr U-Boote in der NATO. Russland hat aber tatsächlich eine beachtliche Flotte, die an verschiedensten Stellen Russlands stationiert ist und auch sehr viel Erfahrung in diesem U-Boot-Bereich.
Wir wollen ja verstehen, wie Russland derzeit unter Wasser tatsächlich militärisch aufgestellt ist. Und du hast zu Beginn schon den Gerichtsprozess in Frankfurt angesprochen, der ja total wichtig ist für eure internationale Recherche. Aber wie genau hängt das jetzt alles zusammen? Also was haben die U-Boote mit dem Angeklagten Alexander S. zu tun, der ja vor Gericht gestanden hat, weil er Technik für Russland beschafft haben soll, die auch militärisch genutzt werden kann?
Alexander S. ist jemand, der nach Deutschland kam. Der ist geboren in Kirgisien, damals Teil der Sowjetunion, kam nach Deutschland. Der hat in der Logistikbranche gearbeitet und irgendwann, er hat auch Geschäfte gemacht, auch mit Russland wohl vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine und hatte wohl Kontakte. Und irgendwann hat er angefangen, mit einer Firma Handel zu treiben. Also er hat Geschäfte gemacht mit einer Firma, die auf Zypern sitzt. Mhm. Das ist die Firma Mostrello und die haben wir uns genauer angeguckt.
Dafür ist er ja auch verurteilt worden, aber das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Diese Firma da auf Zypern, die soll im Zentrum eines Firmennetzwerkes stehen und mehr als 10 Jahre westliche Technik für Russland besorgt haben. Konntet ihr das irgendwie belegen? Wie seid ihr da vorgegangen?
Aus einer quasi alten Recherche hatten Kollegen Zugänge zu einer riesigen Datenbank, Millionen von Dokumenten. Cyprus Confidential war der Begriff dieses Projekts. Und Cyprus Confidential war ein Projekt von dem Konsortium investigativer Journalisten, ICIJ heißt das. Die haben schon vor 2 Jahren berichtet, und zwar über Zypern und so Briefkastenfirmen. Und da hatten die so einen Datenleak, und in diesen Datensätzen, da hat ein Kollege dann mal reingeguckt, ob wir denn da vielleicht auch was haben zu dieser Mostrello-Firma. Und siehe da, wir hatten Unterlagen und wir hatten ziemlich viele Unterlagen. Wir haben dann gefunden Papiere, da ging es um Verkäufe, da ging es dann um Kredite für diese Firma, um Verträge. Das konnten wir alles einsehen und plötzlich hatten wir quasi die Shoppingliste dieser Firma.
Und was sollen die da gekauft haben?
Darüber wurden gekauft zum Beispiel Unterwasserroboter. Roboter, die man einsetzen kann, um unter Wasser zu arbeiten. Das sehen aus wie so kleine U-Boote mit Greifarmen, die man einsetzen kann, um unter Wasser irgendwas zu machen. Mhm. Dann wurden gekauft Hochleistungssonare. Sonare, die so tief in den Boden reingehen, in den Meeresgrund, dass man sogar mehrere Meter tief durch den Sand gucken kann. Das ist wichtig, wenn man da was vergraben will. Muss man ja wissen, ob man da was hinlegen kann, ob das nur Sand ist oder Geschnein. Dann wurden sogenannte Mini-Beacons verkauft. Das sind elektrische Geräte, die kann man benutzen, um hochpräzise unter Wasser zu navigieren. Zum Beispiel mit einer Drohne oder so einem Roboter. Wenn man ganz genau weiß, noch 10 Zentimeter nach links, 10 nach rechts. Unter Wasser zu navigieren ist nicht so ganz einfach.
Mhm. Wir haben gesehen, was diese Firma beschafft hat, nicht nur mutmaßlich mit Hilfe von Alexander S. in Deutschland, sondern an verschiedensten Stellen in Europa, in Nordamerika, sogar in Japan.
Als wir das gesehen haben, haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir andere Medien, andere Kolleginnen und Kollegen mit an Bord holen, weil das wird auch in deren Ländern bestimmt von Interesse sein, dass da Technologie gekauft wurde am Ende für möglicherweise auch russische Spionageprogramme. Und dann haben wir andere Medienhäuser kontaktiert und daraus ist eine wirklich große Kooperation geworden.
Und ihr habt dann geschaut, um welche Produkte es sich handelt, wie dieses Beschaffungsnetzwerk mit der Firma in Zypern im Zentrum auch funktioniert. Aber mal generell, ist das denn so einfach, an Russland irgendwas zu verkaufen, jetzt ohne, dass das jemandem großartig auffällt, außer euch JournalistInnen, Stichwort Sanktionen?
Also es gibt natürlich gewisse Güter, die noch weiter nach Russland geliefert werden dürfen. Bei diesen Gütern allerdings, ja, da ist das wirklich fraglich, ob das denn alles so in Ordnung ist. Also einerseits gibt es die Frage, sind es Sanktionsverstöße? Es gibt sehr strenge Sanktionen, viele Sanktionen gegen Russland. Die betreffen auch militärische Güter, die betreffen auch diese sogenannten Dual-Use-Güter, also Dinge, die man zivil, aber auch militärisch nutzen kann. Da gibt es schon lange Sanktionen. Dann gibt es einen Bereich, das ist wirklich nicht so ganz einfach. Das sind Sachen, die können für die Forschung eingesetzt werden, aber im Zweifel kannst du damit auch Spionage betreiben oder was anderes.
Schon vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges im Februar 2022 war es nicht erlaubt, wissentlich solche Güter an das russische Militär zu liefern. Die betroffenen Firmen sagen uns aber auch, dass sie von einer solchen Nutzung nichts gewusst hätten und wir haben auch keine Hinweise, dass sie das wussten. Und erst nach dem Kriegsausbruch hat die EU die Russland-Sanktionen auch massiv verschärft.
Und das ist auch noch wichtig zu sagen, ihr habt ja zu diesem ganzen Komplex diese Firma auf Zypern, Mostrello, angefragt und auch die russische Regierung. Beide haben sich aber zu euren Rechercheergebnissen nicht geäußert. Florian, jetzt nochmal zurück zu diesen Dual-Use-Gütern. Was verrät diese Einkaufsliste über Russlands Aktivitäten unter Wasser?
Also diese Einkaufsliste, da ist sehr viel drauf. Da sind auch etliche Kilometer Glasfaserkabel, die in Japan erworben wurden. Und da sind auch Hydrofone dabei, mit denen man unter Wasser, also wir nennen das Sensorik, also ganz viele Sensormöglichkeiten unter Wasser.
Und was dieses Firmennetzwerk noch gekauft hat, und das war für uns besonders spannend, es wurden auch 8 Schiffe gekauft, so konnten wir das nachvollziehen im Laufe der Jahre. 2 Schiffe davon auch aus Deutschland. Da war ein Schiff dabei, das hat man früher für Seenotrettung benutzt bei der Küstenwache. Aber es sind auch Schiffe erworben worden in europäischen Ländern, die sind Kabelverlegeschiffe. Das sind Schiffe, die extra dafür gebaut wurden, um Glasfaserkabel am Meeresgrund verlegen zu können. Das ist ja wichtig, weil wir alle irgendwie Internet haben wollen und vernetzt sein wollen. Und diese Schiffe, davon gibt es gar nicht so viele auf der Welt, die wurden aufgekauft und sind auch in Russland gelandet. Und damit wurde wohl auch das Harmoniesystem mit aufgebaut.
Russland hat sich also nach euren Recherchen in den zurückliegenden Jahren sensible Unterwassertechnik und Spitzentechnologie aus EU-Staaten wie Deutschland oder aber auch den USA beschafft. Der Verdacht, die Güter sollen teilweise auch genutzt worden sein, um dieses geheime russische Unterwassersperrsystem aufzubauen. Dieses Harmoniesystem, wie genau soll das funktionieren, um gegnerische U-Boote zu entdecken?
Schiffe müssen angetrieben werden durch eine Schiffsschraube und diese Schiffsschraube macht Geräusche. Man nennt das eine akustische Signatur. Jede Schiffsschraube macht ein eigenes spezifisches Geräusch, wie ein Fingerabdruck. Und wenn man das kennt, dann kann man das verfolgen. Dann kann man das raushören aus all den Geräuschen, die man da im Ozean vielleicht hört. So kann man U-Boote finden. Man muss versuchen, sie zu hören oder zum Beispiel mit Sonar zu lokalisieren. Also so Ultraschallwellen, die ausgesendet werden. Und wenn sie auf ein U-Boot treffen oder auf einen Gegenstand oder wie auch immer, dann kommen sie zurück. Das kann man auch versuchen, aber in der Regel geht es darum, zu hören.
Was für ein Geräusch machen U-Boote? Wie klingt das?
Das ist im Prinzip ein Schraubengeräusch, was sich unter Wasser so ein bisschen angehört, wie wu-wu-wu-wu-wu-wu, so in dieser Art. Kommt drauf an, es gibt unterschiedliche Antriebe. Man achtet auch sehr darauf bei U-Booten. Also wenn man weiß, ein Gegner hört jetzt mit oder ist in der Nähe, dann versucht man möglichst leise zu sein. Dann macht man sogenannte Schleichfahrten. Dann schaltet man Gerätschaften aus. Man ist auch im U-Boot selbst leise. Also die Menschen, die dort drin sind, weil selbst das kann man hören. Das kann man lokalisieren. Und das ist ganz faszinierend. Das wurde im Kalten Krieg schon gemacht. Die Amerikaner haben damit im Prinzip angefangen. Die haben schon sehr früh in den 60er Jahren schon angefangen, ein System aufzubauen, um U-Boote in den Weltmeeren zu orten, vor allem im Atlantik, mit so Mikrofonen, die sie verbauen. Hydrofone, also Mikrofone unter Wasser.
Und so arbeitet auch dieses Harmonie.
Dieses Programm ist im Prinzip etwas Ähnliches, was die Amerikaner schon im Kalten Krieg aufgebaut haben, relativ früh. Es ist ein System, um U-Boote zu finden. Und das System besteht, so wurde uns das beschrieben, so haben uns das auch Kontakte aus dem Militär beschrieben, die noch ein bisschen mehr darüber wissen, vermutlich als wir, die gesagt haben, das ist ein System, ein Multisensorsystem, also verschiedenste Sensorik, einerseits Mikrofone, auch Sonare und andere Geschichten. Das wird unter Wasser ausgebracht, ein Netzwerk. Und diese Daten, die dann aufgegriffen werden, die werden in Echtzeit verarbeitet. Also diese ganze Sensorik ist angeschlossen an Kabel, die führen an Land. Und an Land steht quasi dann wie so eine Art Supercomputer, der diese Daten verarbeitet. Weil das ist wirklich eine immense Datenmenge, die muss man ganz schnell analysieren. Das ist schon ein sehr modernes System. Und ja, es ist etwas, wo man auch in der NATO sagt, ja, das ist ein sehr potentes System, um feindliche U-Boote aufzuspüren.
Also ist das so eine Art Frühwarnanlage?
Ja, also es geht um Erkennen. Bei Harmonie geht es wirklich darum, das System soll wie eine Alarmanlage anschlagen und sagen, da kommt jetzt ein U-Boot und zwar genau welches. Und Um das zu wissen, muss man das System aber mit Daten füttern. Das System muss ja wissen, nach welchem U-Boot soll ich mich jetzt umhören? Und wie hört sich das eigentlich an, dieses eine amerikanische U-Boot? Das heißt, dieses Projekt ist im Prinzip zweigeteilt. Es gibt zwei Teile. Es gibt einmal die Unterwasser-Alarmanlage und das zweite, was vorne dran steht quasi, womit ich das System füttern kann, das sind diese Merkmale, dieses Hören von diesen akustischen Fingerabdrücken. Und die muss ich mir beschaffen. Ich muss mir die irgendwie holen. Ich muss einmal hingehört haben, wie sich diese Schiffe anhören.
Und gibt es so eine Datenbank schon auf der, ich sag jetzt mal, NATO-Seite schon?
Also es gibt solche Datenbanken. Es gibt in den NATO-Staaten solche Datenbanken. Es gibt in dem Sinne keine gemeinsame. Das ist ein hochsensibler Bereich unter Wasser. Uns wurde auch erzählt, da arbeitet man jetzt nicht so sehr eng in der NATO zusammen, wie man das vielleicht erwarten würde. Das ist immer noch, wer das beherrscht, das sind in vielen Teilen echt die Kronjuwelen, das zu wissen, das zu können. Also es gibt jetzt keine richtig gemeinsame Datenbank, aber mit diesen Fingerabdrücken wird so eine Art, Handel ist das falsche Wort, aber Tauschgeschäft. Ein Staat sagt zu einem anderen, oh, weißt du, ich habe übrigens dieses neue russische U-Boot, seit 2 Wochen haben wir da die Akustik. Wir haben das aufgegriffen. Können wir das vielleicht gegen was anderes irgendwie eintauschen? Also so wurde uns das beschrieben, dass das irgendwie gemacht wird. Genau, aber Russland muss für sein Harmoniesystem diese akustischen Fingerabdrücke einsammeln. Und das macht man natürlich heimlich. Das macht man natürlich so, dass das die anderen nicht mitbekommen.
Wie passiert sowas?
Ja, ich schaue mir an, für welche Schiffe interessiere ich mich. Und da geht es natürlich um die Hochwertziele, würde man sagen. Also erstens gegnerische U-Boote, ganz wichtig. Und zwar Atom-U-Boote und die sogenannten Jagd-U-Boote, also die, die andere U-Boote jagen sollen unter Wasser. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Dann gibt es noch etliche andere Schiffe, auch Überwasserschiffe, bei denen das wichtig ist, dass man weiß, wenn die kommen oder da sind, weil da besondere Waffensysteme drauf sind oder so. Und dann schaue ich mir an, wo sind die denn? Wo fahren die lang? Wo haben die ihren Heimathafen?
Russland hat dazu auch eine spezielle wissenschaftliche, militärische Institution geschaffen, die lange im Geheimen operierte, wirklich kompetente Wissenschaftler.
Die heißt GUGI, das ist eine Abkürzung aus dem Russischen, die Hauptverwaltung Tiefseeforschung. Diese geheime Truppe, die ist dafür zuständig, diese Signaturen einzusammeln, diese Akustik einzusammeln. Und dann gehen die los. Und dann verstecken die in den Weltmeeren Mikrofone. Und hoffen, dass sie diese Signale aufzeichnen.
Also um hydroakustische Datenbanken im Rahmen von Fingerprinting zu füllen, gibt es ein großes Spektrum an Möglichkeiten. Das reicht von Sonarbojen, die aus der Luft geworfen werden. Das reicht über ortsfeste Sonaranlagen. Das reicht aber auch hin zu Fischkuttern oder Privatjachten, die ein Hydrofon ins Wasser halten, um dann Signaturen zu nehmen. Das beobachten wir.
Das, was Michael Wanning hier beschreibt, der ja mal in leitender Funktion im Marinekommando in Rostock war, das klingt mir jetzt aber auch ein bisschen nach einem wahnsinnigen Glücksspiel am Ende, oder? Also man weiß ja nicht unbedingt, ob da jetzt ein amerikanisches U-Boot irgendwie langgefahren ist. Das vermutet man ja nur, oder?
Man weiß es am Anfang nicht. Man muss diese Informationen auch kombinieren. Aber nimm mal ein praktisches Beispiel. Also die NATO macht eine Übung in der Ostsee. Und da weiß man, bestimmte Schiffe werden mit dabei sein bei der Übung. Die fahren da rum. Dann muss man schauen, dass man irgendwo in diese Gegend Hydrofone, also Unterwassermikrofone platziert. Man muss sie da irgendwo hinpacken. Am besten so, dass die NATO das vorher nicht mitbekommt, dass da welche im Wasser liegen. Man muss sich das so vorstellen, die sind an Bojen, aber die hängen auch im Wasser. Man nennt das in der Wassersäule. Die schweben quasi im Wasser.
Okay, verstehe.
Genau, also man sieht die nicht an der Wasseroberfläche. Die sind unter Wasser. Und dann liegen die da und dann macht die NATO eine Übung. Dann fahren da viele Schiffe vorbei und so. Und dann muss man ja gucken, wenn ich mich für ein Schiff interessiere, so ein komplett neues Schiff zum Beispiel, der Engländer oder so, ein britisches Kriegsschiff, dann muss ich ja wissen, welcher Sound ist dieses Schiff? Weil da fahren ja viele rum. Das ist dann unter Wasser ziemlich laut. Ich muss genau wissen, was ist diese eine Tonspur? Und das kriege ich raus, indem ich das kombiniere. Ich muss es kombinieren mit anderen Infos. Das heißt, ich muss jemanden haben, zum Beispiel ein Schiff an der Wasseroberfläche, damit ich genau sagen kann, zu dem Zeitpunkt ist dieses Schiff, ich habe es gesehen, dieses Schiff ist vorbeigefahren. Ab dem Moment, das ist unser Sound. Das gehört zu dem Schiff. Oder ich gucke es mir mit einem Satelliten an oder mit einer Drohne. Ich muss es kombinieren. mit anderen Informationen. Und das macht das so besonders, dieses Sammeln von diesen Informationen. Das ist nicht so einfach und das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen der NATO und Russland, was diese Signaturen angeht.
Das erinnert mich an Russlands sogenannte Schattenflotte. Dazu haben wir übrigens auch schon mal eine 11KM-Folge gemacht. Packen wir euch in die Shownotes. Hängt das irgendwie damit zusammen?
Also man geht davon aus, dass Russland diese Signaturen einsammelt, also diese Spionage betreibt, indem man eben nicht nur Kriegsschiffe einsetzt. Also Schiffe, von denen völlig klar ist, ah ja, das ist ein russisches Marineschiff. Klar macht das irgendwelche Sachen, sondern sie nutzen auch zivile Schiffe. Das haben sie auch schon im Kalten Krieg gemacht. Da haben sie Fischkutter genommen und haben solche Bojen ausgesetzt, solche Mikrofone verbaut. Und jetzt gibt es eben auch in der NATO die Theorie, dass zumindest einige dieser Schiffe der Schattenflotte, dieser Öltanker und Frachter, vielleicht auch für sowas eingesetzt werden. Also, dass die Sonare irgendwo mal verlegen. Man muss die Sachen dann auch immer einsammeln, ne? Das darf man sich nicht so vorstellen. Die senden nicht unbedingt immer nach Hause, so, sondern die hängen da drin, speichern dann 3 Wochen lang alle Töne und dann muss ich das Ding aber auch wieder einsammeln. Und am besten mache ich das auch so, dass es niemand mitbekommt. Und das kann ich vielleicht machen mit so einem Frachter, der da einfach mal so vielleicht zufällig vorbeifährt und dann sammelt man das ein.
Wenn das ja jetzt aber sozusagen westliche Technologie ist und du hast ja schon gesagt, die NATO macht Ähnliches, aber ist untereinander nicht so vernetzt, würdest du sagen, die NATO hat da viele Jahre ganz schön was versäumt?
Dieser Bereich unter Wasser wurde vernachlässigt. Das kann man, glaube ich, grundsätzlich so sagen, ganz allgemein. Es gibt Staaten, die sind da echt gut drin, in diesem Schiffe aufspüren, hören, zum Beispiel Deutschland. Also die Marine ist sehr stolz darauf. Die Bundeswehr hat da wirklich gute Fähigkeiten. Da arbeiten wirklich Experten, die sich lange, lange damit beschäftigen. Es gibt auch andere Staaten, die da wirklich gut mit dabei sind. Aber andere Länder haben auch zum Beispiel da zurückgefahren. Die haben so eine Sensorik, hatten die mal vor ihrer Küste. Also im Kalten Krieg, da lag auch mal sowas aus, um so russische U-Boote aufzuspüren. Aber das hat man alles abgebaut. Man hat gedacht, ja, Friede, Freude, Eierkuchen, das brauchen wir alles nicht mehr. Das rächt sich vielleicht so ein bisschen, dass man da so zurückgebaut hat. Und es ist eben hochrelevant. Es ist der einzige Bereich, in dem ich mich verstecken kann. Und das macht es so bedrohlich. Das macht es auch für zum Beispiel die USA so bedrohlich. Wenn Russland in der Lage ist, Waffen unter Wasser, Drohnen, Torpedos, U-Boote, so nah an die USA ranzufahren oder unter Wasser zu navigieren, ohne dass man das mitbekommt, das ist in dieser Militärtheorie sehr, sehr bedrohlich.
Das heißt, welche Relevanz hat denn dieses Harmoniesystem jetzt gerade in den aktuellen Spannungen auch zwischen NATO und Russland? Baut sich da gerade was quasi vor unserer Nase in den Weltmeeren auf, was wir jetzt dank euch sehen?
Also in den Weltmeeren passiert sehr viel. Ich glaube, viel mehr als in der Öffentlichkeit bekannt ist. Es ist, glaube ich, in weiten Teilen mindestens so viel Aktivität wie im Kalten Krieg, vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht sind wir sogar schon einen Schritt weiter, weil es auch schon Sabotageakte gab unter Wasser. Da passiert was, ja. Es ist nun mal so, Russland verhält sich gegenüber der Ukraine und anderen Ländern aggressiv. Russland sieht sich in einem Konflikt mit dem Westen. Russland bedroht den Westen mit Atomwaffen. Und unsere Recherche, das kann man, glaube ich, wirklich sagen, zeigt, dass westliche Technologie am Ende vielleicht diese Atomwaffen beschützt, mit denen Putin uns bedroht. Also unsere eigene Technik sorgt dafür, dass Russland in diese Lage versetzt wird, so agieren zu können unter Wasser. Und das finde ich schon sehr relevant. Und es zeigt einerseits, dass diese Exportkontrolle vielleicht nicht gut funktioniert, Sanktionsumsetzung nicht gut funktioniert. Ja, dass man da in vielen Teilen vielleicht einfach naiv auch war.
Florian, jetzt wissen wir, was das Harmoniesystem ist. Dieses für Russland ja wohl doch sehr wichtige Projekt. Aber könnt ihr denn nach eurer Recherche wirklich belegen, dass es existiert und wo es genau ist?
Also mit bestimmten Informationen kann man sehen, dass da was aufgebaut wurde und dass da was passiert ist. Und zwar ziemlich sicher auch unter Wasser. Also wir haben Schiffe verfolgen können, wir haben auch andere Daten bekommen und haben uns das mal angeschaut und wir glauben, dass es in einer ganz bestimmten Region Russlands aufgebaut wurde.
ein ganz besonderer Ort. Und ja, für das russische Militär ist das ihre Bastion, die sie besonders schützen müssen.
Diese Bastion und wo sie genau liegt, das gucken wir uns morgen genauer an. Dann erzählen wir bei FKM, wie ausgerechnet ein Social-Media-Post einen entscheidenden Hinweis dafür gibt in einer lang akribischen Datenrecherche. Florian, dir erstmal vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne doch, danke.
Wie westliche Spitzentechnik Putins Atomflotte schützt, das zeigt das internationale Rechercheprojekt Russian Secrets. Aus Deutschland waren Florian Flade und seine Kollegen und Kolleginnen von NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung beteiligt. Bei den Recherchen waren aber auch Journalistinnen und Journalisten aus den Niederlanden, Frankreich und Italien dabei. Außerdem aus den USA, Japan, Schweden und Großbritannien. Sie konnten zeigen, wie genau die Firma auf Zypern weltweit Technik für Russland kaufen konnte. Das seht ihr im Panoramafilm zur Recherche. Den Link findet ihr in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Christiane Gerhäuser-Kamp, Viktor Völsner-Weresch, Christine Frei und Laura Picerno. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name sage ich euch auch noch, der ist David Krause und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Zum Schluss noch eine Podcast-Empfehlung. Wie kann man Putins Invasion stoppen? Welche Strategie verfolgt die russische Armee in der Ukraine und wie hilfreich ist die Unterstützung von Deutschland und der NATO? Antworten auf diese Fragen hört ihr im Podcast Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. MDR-Moderator Tim Deisinger spricht dazu mit dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler. Was tun, Herr General, findet ihr natürlich in der ARD-Audiothek.